Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Calling the Public von 59 Times the Pain, Self-Titled von Morningwood und Satellite von POD. Ich zog London Calling von The Clash, How I Got Over von The Roots und The Great Western von James Dean Bradfield. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ihr hört Sechs aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Markus, wie geht's dir?
Gut, mir geht's gut. Bisschen, ja, im Stress, aber der normale Arbeitswahnsinn. Ich war auf dem Konzert, das war nicht so stressig. Nein, Spaß. Weil das ist unter anderem auch das aus einem simplen Grund, es war Heimspiel, es war Mönchengladbach. Und es war Meursault und Honig. Meursault kennt man jetzt vielleicht nicht so. Das ist eine schottische Band. Sehr schön. Macht so ein bisschen Akustikmusik. Aber ich wusste gar nicht, dass Akustikmusik so laut werden kann.
Doch, wenn die wollen.
Also es wurde schon sehr energisch, sehr intensiv gespielt. Und der Sänger Neil hat ja auch manchmal teilweise geschrien. Also jetzt nicht so Metal-artig geschrien, aber schon sehr intensiv gesungen, sagen wir mal so. Also es ging schon fast Richtung Schreien. Okay. Und das hat dann doch die Leute schon ziemlich weggeblasen. War aber, wenn man so will, nur eine Hälfte des Ganzen, denn auf der anderen Hälfte des Konzerts war halt Honig, den wir ja interviewt hatten, den Stefan Honig und, und seine Band. Und das war halt auch das Konzept des ganzen Abends. Das war jetzt also nicht Vorgruppe und Band, sondern es war ein Split-Konzert, also zwei Künstler, ein Konzert, weil die beiden haben ja eine Split, also die Band, beide Bands haben ja eine Split-EP rausgegeben, rausgebracht. Okay. Und das ist quasi die Tour dazu, die Deutschland-Tour. Und das Coole war, dass die jetzt halt wirklich noch Halt gemacht haben in Mönchengladbach, was ja wenige Bands tun. Und da gab es halt in einem kleinen Vorort von Mönchengladbach oder Stadtteil, besser gesagt, gab es halt ein Zirkuszelt, ein wirklich sehr kleines Zirkuszelt, muss man dazu sagen. Und das hat jemand denen gestellt, wo die dann wirklich in der Manege aufgetreten sind, was ich ziemlich cool fand. Und war eine coole Atmosphäre. Es war zwar ein arschkalter Tag, die Kälte kroch so ins Zelt rein, aber es war nachher wirklich eine bombastische Stimmung. Gerade mal so 100 Leute oder so. Und es war sehr, sehr intensiv und sehr intim.
Ja, cool.
Also auch ein ganz kleines Konzert kann super toll sein. Also kann ich Leuten immer nur empfehlen, guckt euch kleine Konzerte an.
Ja. War das denn jetzt der Tourabschluss oder
das war nicht der Tourabschluss. Der Tourabschluss war, glaube ich, in Köln. Ich bin mir nicht sicher. Aber die haben mittlerweile ihre Tour beendet. Die haben mittlerweile ihre Tour beendet. Die haben irgendwie, glaube ich, heute auf Instagram sich bedankt für die tolle Tour. Nach dem Motto, können wir nochmal wiederholen. War so toll. Ich würde auch nochmal hingehen. Also es war jetzt wirklich auch
cool. Ich hatte halt nur gedacht, weil es halt so immer so für die Hörer so ein bisschen, ja, die Tour ist super, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ihr habt keine Chance mehr, jetzt aktuell noch was davon zu sehen. Das ist so ein bisschen gemein. Aber ja, schon klar. Wenn sie es wiederholen, umso besser, dann wissen die Hörer jetzt, dass sich das lohnt.
Also ich weiß nicht, ob das so logistisch so passt, ne? Aber es muss ja logistisch passen. Aber sie wollen es wiederholen zumindest, ne? Das ist der Wille zählt. Genau. Ja.
Okay, cool. Ja, dann bevor die Folge dann losgeht, meine übliche Hausmeisterei hier an Terminen.
Ist zwar sehr knapp, aber wenn ihr die Folge bei Erscheinen hört, dann solltet ihr es noch schaffen können, wenn ihr den wollt. Am 4.10. findet in Gerolstein das zweite Pit at the Disco Mini-Festival statt, wenn man so will. Naja, Festival sind zwei Bands, aber beide fantastisch. Out of Vision und die großartigen Callejon. Also nicht, dass Out of Vision nicht großartig wären, aber Callejon ist der größere Name, seien wir ehrlich. Und das wird super geil. Ich hab da letztes Jahr auch schon aufgelegt. Das war richtig cool, halt Aftershow-Party. Mhm. Und das Ganze kostet, ich glaube, 15 Euro, 20, also keine 20 Euro, super günstig für Callejon. Also wenn ihr irgendwie da aus der Gegend kommt, aber auch an sich, wenn ihr sagt, so ja, so weit ist es nicht, Eifel lohnt immer und ist cool. Link ist in den Shownotes. Und ja, 4.10. in Gerolstein im Rondell heißt die Location. Ist richtig cool. Und nächsten Dienstag findet wie immer die Lachmuschel statt im Blue Shell in Köln. Also Dienstag, der 7.10.25. Holt euch Tickets. Es gibt nicht mehr viele. Headliner ist Tobi Rudolph. Das ist der deutscher Meister der Zauberkunst in der Sparte Close-Up.
Gibt dir das auf jeden Fall.
Ich kenne den, sonst hätte ich den ja nicht gebucht. Ich habe irgendwie gedacht, so Sparte Comedy, ich habe nicht richtig gelesen, weil der ist halt auch echt lustig. Also ich habe mit dem ein, zwei Mal irgendwie bei Kunst gegen Bares und wir haben irgendwie gemeinsam bei irgendeiner Mixed-Show gespielt. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber daher kenne ich den halt. Mhm. Und deswegen habe ich gefragt, ob er Bock hat. Und der so, ja, klar, auf jeden Fall. Und also ich habe ihn auch gefragt, ob er irgendwie was präparieren muss vorher. Und er so, nö, ich brauche nur Bühne und Publikum. Also ich bin auch selber sehr gespannt.
Das ist super. Also ich habe es selber leider noch nie erlebt, aber ich kenne sehr viele YouTube-Videos, wo Leute sowas machen. Teilweise Künstler aus Las Vegas und so oder die halt in Las Vegas auftreten. Das ist mega. Also das sind Leute, die halt mit Karten alleine vor den Augen der Leute einfach die abgefahrensten Sachen machen, wo man denkt so, was zum Geier.
Ja, ihr seht, cool. Markus, komm vorbei. Du hast ja sowieso immer einen Gästelistenplatz.
Komm gerne vorbei, Max. Ja, ich bezahle auch für.
Ja, Tickets noch.
Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. Auf jeden Fall.
Ja. Okay, wollen wir über Musik sprechen?
Sehr, sehr gern. Ja.
Ich muss anfangen. Möchtest du raten? Also erstmal vorab, das wird eine schöne Folge für dich. Da ist kein Verriss dabei.
Okay.
Das kann ich schon mal vorher ankündigen.
Für dich eigentlich auch. Ja, schon. Also du hattest jetzt nochmal James Dean Bradfield, The Clash und was war das dritte nochmal?
The Roots.
The Roots. Okay. Mein Gott, das ist sehr schwer. Ich würde sagen, The Roots auf Platz 3.
Das ist richtig.
Okay. Ja.
Ich muss auch sagen, also ich habe die Alben gehört und fand die alle unterschiedlich gut. Also ich hatte keine großen Schwierigkeiten beim Ranking auch. Also ich war bei zwei Alben überrascht, dass ich sie besser fand als erwartet. Aber okay. Alles klar. Also erstmal zur Band selber. The Roots sind eine US-amerikanische Hip-Hop-Band aus Philadelphia, gegründet 1987 von Amir Questlove Thompson, Schlagzeug, und Tariq Black Thought Trotter, MC. Anders als die meisten Rap-Acts jener Zeit setzten The Roots von Beginn an auf Live-Instrumentierung statt Sampling. Damit etablierten sie sich als eine der innovativsten und eigenständigsten Formationen im Hip-Hop. Frühe Alben wie Organics 1993 und Do You Want More 1995 zeigten ihre Jazz- und Funkwurzeln, während Ila Def Half-Life 1996 erstmals breitere Aufmerksamkeit erhielt. Mit Things Fall Apart 1999 gelang der Durchbruch. Das Album verkaufte sich über 1 Million Mal. Die Single You Got Me featuring Erykah Badu gewann einen Grammy. In den folgenden Jahren festigten The Roots ihren Ruf als intellektuelle und sozialkritische Stimme im Hip-Hop. Alben wie Phrenology 2002, Game Theory 2006 oder How I Got Over 2010 verbanden politische Inhalte mit komplexen Arrangements. Ihr Sound mischt Rap mit Soul, Jazz, Rock und Funk, immer getragen von Questloves präzisem Schlagzeugspiel und Black Thoughts markanter Stimme. Seit 2009 fungieren The Roots zudem als Hausband der Tonight Show, zuerst mit Jimmy Fallon bei Late Night, später bei der Tonight Show starring Jimmy Fallon. Dadurch wurden sie einem weltweiten Publikum außerhalb der Hip-Hop-Szene bekannt. Trotz des Erfolgs im Fernsehen blieben sie als Album- und Liveband aktiv. Ihr bislang letztes Werk, And Then You Shoot Your Cousin 2014, ist ein Konzeptalbum über Gewalt und gesellschaftliche Missstände. Mit ihrem einzigartigen Ansatz und über 3 Jahrzehnten Bandgeschichte zählen The Roots zu den wichtigsten Hip-Hop-Bands weltweit. Musikalisch vielseitig, politisch relevant und live stets ein Erlebnis. Ja, Kurzfacts, das Album ist erschienen am 22. Juni 2010 auf Def Jam. Produziert wurde es von The Roots gemeinsam mit Richard Nichols. Aufnahmeort The Roots Studio in Philadelphia zwischen 2008 und 2010. Es dauert 43 Minuten und 26 Sekunden. Die höchste Chartsplatzierung war die 6 in den US Billboard 200. Es hat sich über 150.000 Mal in den USA verkauft. International ein eher über 150.000 Exemplare in den USA in den ersten Monaten, international ein moderater Erfolg. Es war für den Grammy nominiert für Best Rap Album 2011. Mein Review. How I Got Over ist ein Album, das ohne große Gesten auskommt. Statt aufdringliche Beats oder kalkulierte Hooks zu liefern, setzen The Roots hier auf eine zurückgenommene, fast meditative Stimmung. Es ist ein Werk, das mehr mit Atmosphäre und Haltung überzeugt, als mit dem Anspruch, ein Meisterwerk sein zu wollen. Schon A Piece of Light legt den Ton fest, ein schwebender, fast choraler Einstieg, der nicht überfällt, sondern einlädt. Viele Songs bewegen sich genau in diesem Spannungsfeld zwischen Melancholie und Hoffnung. Walk Alone oder Dear God 2.0 sind Beobachtungen einer zerrissenen Welt, getragen von Black Thoughts nüchternem, aber immer poetischem Vortrag. Richtig begeistert hat mich Doing It Again. Der Song webt subtil ein Sample aus dem Soundtrack der alten Anime-Serie Captain Future ein. Eine kleine Überraschung, die perfekt in die melancholische, zugleich treibende Stimmung passt. Direkt danach folgt mit The Fire mein persönliches Highlight. Ein Song, der mich mit seiner Wärme und Intensität sofort an Michael Kiwanuka erinnert. Es ist dieser Moment, in dem The Roots all ihre Stärken bündeln. Groove, Soul und eine unaufdringliche Tiefe, die hängen bleibt. Nicht jeder Track zündet gleichermaßen und manchmal verliert sich das Album etwas in seiner eigenen Zurückhaltung. Doch gerade das macht es auch sympathisch. How I Got Over ist kein überproduzierter Blockbuster, sondern ein reflektiertes Werk, das mehr erzählt, als es auf den ersten Blick preisgibt. Am Ende bleibt ein Album, das mich überzeugt, ohne mich in Ekstase zu versetzen. Es ist solide, ehrlich und an den besten Stellen schlicht wunderschön.
Okay.
Ja.
Cool, freut mich.
Ja,
ich habe es super lang nicht mehr gehört, aber dieses Reduzierte und dieses Ruhige, fast Meditative passt wie der Besagte.
Ja, also es gibt aber relativ zum Ende gibt es auch einen ziemlichen Stinker, dieses 2020 irgendwas.
Ja, das nervt ein bisschen, das geht ziemlich auf den Zeiger, oder?
Kann das sein? Ja, das nervt. Und
ja, das stimmt.
Mal ohne, also wirklich, es geht hier um den Klang von Flatulenz. Was soll dieses Gefurze?
Echt jetzt?
Was soll dieses Gefurze? Also, das ist kein aber es klingt einfach so. Das ist halt irgendein Scratch, ist ganz, ganz weird gelaufen und den haben wir da immer wieder drüber und das ist so,
ja, das ist ein bisschen,
okay, was soll das? Aber das ist auch nicht lang. Also hier Web 2020, ne? Also
Web 2020, der hat mich auch ziemlich genervt. Aber gut, dass der da mal am Ende steht.
Ja, also generell ist das Album ziemlich entloaded. Also das fängt so langsam und ruhig an und dann wird's zum Ende halt richtig geil, ne? Also hier Right On, Doing It Again, The Fire, das ist halt wirklich richtig geil. Und ja, also man kann es halt wirklich gut so weghören. Das Ende ist halt weird, aber dann skippt man halt und dann geht es auch direkt wieder von vorne los. Und ja.
Okay.
Du hattest POD, Morningwood und 59 Times the Pain, richtig?
Richtig, richtig.
Ah, ich habe alle drei Alben nochmal gehört. Satellite ist halt echt lang. Morningwood ist fantastisch. Also es ist, dass jeder Song ist ein Killer. Also es ist halt poppig, fröhlich, aber so wie Sounds, ich mag das halt. 59 Times the Pain ist auch sehr geil, aber jetzt nach dem neunmaligen Hören ist halt auch sehr, sehr beliebig dann doch. Ich kannte, als ich das damals gehört habe, kannte ich halt noch nicht viel Musik in der Richtung. Das war auf so einem Burning Heart Record Sampler drauf. Da waren auch die Hives mit drauf. Aber boah, nee, ist echt schwer. Ich sage POD.
Ich glaube, ich nehme alles zurück und es wird dir doch vielleicht doch ein bisschen wehtun, dass ich jetzt Morningwood genommen
habe. Ist halt so.
Ja, okay.
Ich weiß ja noch nicht, was du sagst.
Ja, genau, okay. Wir können darüber reden. Also, Morningwood mit Self-Titled Morningwood. Band-Bio. Zunächst der Band-Bio. Also, Morningwood war eine US-amerikanische Alternative-Rock-Power-Pop-Band aus New York City, die 2001 gegründet wurde. Im Zentrum stand die Sängerin Chantal Claré. Nennt man das?
Chantal. Keine Ahnung, ich weiß
nicht. Chantal. Das ist Chantal. Ich will das nicht Englisch aussprechen, sorry. Aber ja, Claré muss man Französisch aussprechen, oder?
Ja, Chantal.
Chantal. Die mit charismatischer Bühnenpräsenz. Charisma.
Ich hör auf.
Und markanter Stimme das Gesicht der Gruppe bildete. Komplettiert wurde die Band unter anderem durch Bassist Pedro Janowitz,
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Janowitz ist. Janowitz, aber
whatever. Der zuvor bereits bei The Wallflowers und Natalie Merchant, nicht Merchant, gespielt hat. genau, wir müssen absolut dürfen wir aufhören. Musikalisch verband Morningwood Elemente aus Glamrock, Punk, Pop und Indie-Rock, häufig mit eingängigen Refrains und ironisch-provokativen Texten. Schnell erarbeitete sie sich in der New Yorker Clubszene einen Ruf als energiegeladene Liveband. 2006 erschien ihr selbstbetiteltes Debütalbum Morningwood beim Label Capitol Records, produziert von Jill Norton, bekannt durch seine Arbeit mit den Pixies und Foo Fighters. Die Single Nth Degree erlangte durch den Einsatz in Werbespots und auf MTV größere Aufmerksamkeit, ebenso wie Jet Setter. Das Album brachte ihnen einen gewissen Mainstream-Erfolg, ohne jedoch in die obersten Chartregionen vorzustoßen. Das zweite Album, Diamonds and Studs, folgte 2009 auf VH1 Records. Es zeigte eine stärker ausgearbeitetere Pop-Ausrichtung, unter anderem mit der Single Sugar Baby. Trotz positiver Resonanz blieb der kommerzielle Erfolg begrenzt und Morningwood blieb in erster Linie ein Insider-Tipp mit treuer Fanbasis. Moment, kurz. Mhm. 2012 löste sich die Band auf. Chantal Claré startete im Anschluss eine Solo-Karriere mit Ausflügen in Pop und Soul und arbeitete unter anderem mit Künstlern wie Mike Shinoda von Linkin Park. Bassist Janowitz blieb ebenfalls als Musiker und Produzent aktiv. Auch wenn Morningwood nur zwei Studioalben hinterließen, sind sie ein Beispiel für die energiegeladene und unkonventionelle Indie-Szene New Yorks der frühen 2000er Jahre. Ein Projekt, das vor allem durch seine Live-Auftritte und Clarés markante Frontfrau Aura in Erinnerung bleibt. Kurzfacts. Also, Erscheinungsdatum ist der 10. Januar 2006. Label Capitol Records. Produzent ist Jill Norton, wie gesagt. Aufnahmeort verschiedene Studios in New York City und Los Angeles. Aufnahmezeitraum 2004 bis 2005. Laufzeit knapp 40 Minuten. Genre Alternative Rock, Power Pop, Glam Rock. Chartplatzierungen Platz 164 in den US Billboard 200. Singles Nth Nth Degree und Jet Setter. Besonderheiten, Debüt einer energiegeladenen New Yorker Band, auffällige visuelle Präsentation, MTV und Werbespot-Rotation von Nth Degree sorgte für breite Aufmerksamkeit. Verkaufszahlen, keine offiziellen Zahlen, moderate Erfolge in den USA. Auszeichnungen, keine großen Awards, aber Kultstatus in der Indie-Pop-Rock-Szene. Nun zu meiner Kritik. Also, Morgenholz, was ist das denn? Naja, Morningwood ist zum einen die allseits bekannte, teilweise gefürchtete, teilweise geliebte Morgenlatte. Zum anderen ist es eine das Band.
Ist gut, guter Kaffee am Morgen ist wichtig.
Richtig, richtig. Zum anderen ist es eine Band, die so dolle auf ihren Namen stand, dass sie ihr Album einfach auch Morningwood genannt haben. Wie klingt nun diese Morgenlatte? Überraschend feminin, denn die Sängerin Chantal Claré macht zum größten Teil den Charme und die Energie dieses Albums aus. Leider fehlt es den Songs in den meisten Fällen an zündenden Ideen. Die Single Nth Degree strahlt noch eine Menge Glamrock aus. Da liegen unglaublich viele Effekte auf Instrumenten und Stimmen, aber der Rest des Songs ist quasi nur Refrain und eignet sich gnadenlos gut zum Aerobic- oder Zumba-Kurs um die Ecke. Viel schlimmer ist jedoch, dass Nth Degree fast schon der einzige Song ist, der durch seine Eintönigkeit im Kopf bleibt. Keine Frage, er macht schon irgendwie Spaß, aber repräsentiert das Album irgendwie so gar nicht. Denn Morningwood lassen es auf dem Rest der Platte ordentlich scheppern. Chantal Claré legt sich mächtig ins Zeug und flutet den Hörer quasi mit einer Mischung aus Östrogen, LMA-Attitüde und Sleaziness. Das macht hier und da schon mal Spaß, aber bringt dieses zwar unterhaltsame, aber auch irgendwie hohle Glam, Dance, Pop, Rock Album nicht zum Leben. Es mangelt Morningwood somit an einer Richtung und vor allem an Seele. Und so erschlafft diese sonische Morgenlatte doch recht schnell. Tut mir leid.
Okay, ja, ich finde New York Girls ist auch richtig memorabel. Oder hier New Rock hier. Hey, little pretty with the tattooed skin, the past is repeating, yeah, it's gonna begin. Also ich finde, es grooved, also bleibt auch hängen. Aber gut, ja.
Bei mir nicht so.
Hier, my body's 21, but my mind is ageless. Also ist alles gut, also.
Also ich vielleicht bin ich auch an die Sache völlig falsch rangegangen mit meiner Erwartungshaltung. Darüber wollte ich mit dir kurz noch reden, weil meine Kritik war ja sowieso kurz. aber ich kannte halt Nth Degree und ich fand Nth Degree eigentlich auch früher immer ganz cool. Also früher fand ich es besser als jetzt. Also ich muss sagen, ich finde die Single wirklich witzig. Auch
mittelmäßig.
Ich dachte so, früher dachte ich so, auch ein guter Popsong, der geht gut nach vorne, macht Spaß, fast schon so ein bisschen Weezer-artig irgendwie, ne? So ja. denkst du so, okay. Aber wie gesagt, was mich irgendwie enttäuscht hat, war, dass es halt nicht den Rest der Platte repräsentiert hat. Also du denkst vor allem, diese Produktion von Nth Degree, die ist so hochgradig, ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber die haben da so viel Liebe reingekloppt in alle Effekte und die auf einmal zu tragen kommen. Und der Rest ist so rotzig und so runtergerotzt, dann denkt man so, okay, das ist wie Tag und Nacht. Und das hat mich irgendwie gewissermaßen von der Erwartung her enttäuscht, weil das ist halt irgendwie, okay, das ist eine super Sängerin, meinetwegen, also und auf jeden Fall einer von wenigen Sängerinnen irgendwie im Rock-Business, die es auch drauf haben, aber
der Gitarrist ist auch ziemlich gut, finde ich.
Ja, das habe ich ihm ja nicht abgesprochen. Ich will nur einfach sagen, dass das Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht, der Band ist halt noch die Sängerin, und die Band macht einen soliden Job, aber ich finde halt irgendwie, ich weiß nicht, wohin die Richtung geht irgendwie. Ja. Jetzt klinge ich wieder so A&R, aber es tut mir leid, aber es
ich höre die Single nicht.
Nee, ich höre den, hör die Richtung
oder du hast der nur, Band. Ich höre nur die Single.
Nee, ich höre, genau, ich höre, ja, exakt, ich höre nur die Single und ich weiß nicht, wo geht die Band nachher hin? Wo will die Band eigentlich hin? So,
der,
und,
bei mir war es halt anders. Der erste Song, den ich kannte, war halt New Rock, weil der taucht so, der taucht im PSP, also PlayStation Portable Spiel Burnout Legends, da ist der halt mit drin. Und das Spiel ist super. Also es ist so ein Best of Burnout, wenn man will. Es ist so für die, ich weiß gar nicht, ob es auch noch für irgendeine andere Konsole erschienen ist. Also halt PlayStation Portable. Und das ist halt mit drin. Und den fand ich halt cool. Und dann habe ich mir halt den Rest angehört und ist auch super. Es ist natürlich, also Ninth Degree ist schon anders als der Rest des Albums. Die haben sich halt keinen Gefallen damit getan, den dann auch unbedingt als Opener drauf zu packen, ne? Vielleicht wäre das dann noch mal ein bisschen anders gekommen. Aber der Markt hat ja auch gesprochen, ne? Also die Band gibt's nicht mehr, ne? Also ich finde das zweite Album auch super. Also ich finde das ist auch richtig gut. Aber ja, anscheinend bin ich da auch einer der wenigen. Also
ja, aber warte mal kurz. Also in Nth Degree ist das der Opener? War das wirklich der Opener?
Auf der Tracklist hier ist es so, aber ich würde jetzt auch nicht wetten, ey. So oft werden die Reihenfolgen zerschossen, also es kann auch sein.
Ja, weil ich meine, das war es halt nicht, aber ist egal. Ich meine, das war tatsächlich auch New Rock oder so.
War New Rock der Opener?
Ja, ich meine schon.
Hier googelt der Chef noch selbst. Morningwood Album.
Tu es. So. Ich mein Internet.
Du hast recht, ja. New Rock, Televisor, Ninth Degree.
Nth Degree heißt es, aber ist egal.
Nth Degree, ja. Ey, die Play. Also, ich frage mich immer, also ich muss da mehr Fact-Checking machen. Ja, also ich meine, kann man ja offen kommunizieren. Also für die Bandbios und Kurzfacts und Tracklists und so nehmen wir ChatGPT. Und ich lese das gegen bei der Bandbio, aber bei so einer Tracklist denke ich halt immer so, naja gut, die wird er halt von Spotify oder YouTube kopieren, wie schwer kann das schon sein? Ja, offenbar sehr.
Aber wie auch immer. Ja,
Korrektur meinerseits, Ninth Degree
alles ist gut, der dritte Song. Alles gut.
Okay. Ja. Schade, ich hätte gedacht, dass es dir besser gefällt, nachdem du ja das zweite Album der Sounds auch so gut fandest. Ja, wobei Sounds schon noch ein gutes Stück catchiger.
Vielleicht gibt es ja noch das zweite Ketchup-Bigger. Vielleicht hast du ja noch das zweite Morningwood-Album.
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Kann sein, keine Ahnung. Wenn wir die Gläser irgendwann mal auffüllen, ich werde vorher nachgucken müssen. Ich werde vorher die ganze, alle Folgen, ich meine, kann man jetzt zum Glück auf der Website leicht nachgucken. Da sieht man ja sofort, wer alles drin ist. Aber ich werde das alles nochmal durchgehen müssen, dass ich nicht ein Album rein tue, was wir irgendwann vor 4 Jahren schon längst besprochen haben. Also,
alles gut.
Ja. Okay, möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
Ja, gut, jetzt gibt's natürlich The Clash und James Dean Bradfield. Bei aller Liebe, du müsstest jetzt James Dean Bradfield bringen, weil The Clash 10 out of 10, sorry.
Ja. Also. James Dean Bradfield, absolut richtig. Und mir ist da noch ein kleines Malheur passiert bei der Ziehung und auch auf dem Zettel, den ich hier noch hab, steht drauf James Dean Bradfield Even in Exile. In meinen Notizen in OneNote ist daraus, warum auch immer, The Great Western geworden. Das Album davor.
Ja.
Markus sagte, ist egal, das ist auch gut.
Das stimmt.
Das haben wir eben erst im Vorgespräch der Aufnahme herausgefunden, dass ich das falsche Album gehört habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht erklären. Jetzt ist es halt so. Also, James Dean Bradfield. James Dean Bradfield, geboren am 21. Februar 1969 in Pontypool, Wales, ist ein britischer Musiker, Sänger und Gitarrist, vor allem bekannt als Frontmann der Rockband Manic Street Preachers. Aufgewachsen in Blackwood, Wales, lernte Bradfield früh Gitarre zu spielen, inspiriert von Bands wie The Clash und Guns N' Roses. Gemeinsam mit seinen Schulfreunden Nicky Wire, Sean Moore und Richie Edwards gründete er Ende der 1980er Jahre die Manic Street Preachers. Die Band wurde mit ihrem energiegeladenen Mix aus Punk, Glam und politischem Rock schnell zu einer der einflussreichsten britischen Rockgruppen der 1990er Jahre. Bradfield übernahm von Beginn an die Rolle des Hauptsängers und Gitarristen und prägte mit seiner kraftvollen Stimme und virtuosen Gitarrenarbeit den Sound der Band entscheidend. Mit Alben wie The Holy Bible 1994, Everything Must Go 1996 und This Is My Truth, Tell Me Yours 1998 erreichten die Manics nicht nur Kritikerlob, sondern auch kommerziellen Erfolg, darunter mehrere Nummer-1-Alben in Großbritannien. Neben seiner Arbeit mit den Manic Street Preachers veröffentlichte Bradfield auch Solomaterial. Sein Debütalbum The Great Western erschien 2006 und zeigte eine eher persönliche, introspektive Seite seines Songwritings. 2020 folgte Even in Exile, ein Konzeptalbum über das Leben und Werk des chilenischen Songwriters und Aktivisten Victor Jara, das von Kritikern positiv aufgenommen wurde. Bradfield ist bis heute mit den Manic Street Preachers aktiv und gilt als einer der markantesten Rock-Frontmänner Großbritanniens. Seine Karriere verbindet eingängiges Songwriting mit politischem Bewusstsein, ein Spannungsfeld, das ihn seit über 3 Jahrzehnten prägt. Ja, erschienen ist das Album am 24. Juli 2006, am 24. Juli 2006. Auf Columbia Records produziert wurde es von Dave Eringer und Guy Massey. Aufnahmeort diverse Studios in London und Wales zwischen 2005 und 2006. Das Ganze dauert 41 Minuten und 51 Sekunden. Es erreichte Platz 22 der UK Album Charts. Und ja, hier meine Review. So richtig begeistert war ich zunächst nicht, als mir Markus The Great Western aufbürdete. Finde ich doch die Manic Street Preachers so richtig, richtig okay. Aber James Dean Bradfield ist alleine irgendwie entspannter und lockerer. Gleich der Opener geht richtig nach vorne und lässt den Kopf leicht wippen, während man lässig mit Kippe im Mundwinkel an der Bar steht. 2006 war das noch erlaubt. Was mich überrascht hat, dass sie ist nicht die typische Frontmann macht auf Singer-Songwriter-Platte nach dem Motto »Ein Mann und seine Gitarre« gegen das Unrecht. Das Unrecht, dass die anderen Leute in der Band eben auch etwas zu sagen haben. Das geht meistens schief. Bradfield macht genau das Gegenteil. Er schreibt ein Soloalbum, das nicht nach Profilneurose klingt, sondern nach Befreiung. Songs wie That's No Way to Tell a Lie oder An English Gentleman sind kleine Britrock-Hymnen, die sofort hängen bleiben, ohne dabei prätentiös zu wirken. Sie klingen, als hätte Bradfield all die Melodien genommen, die bei den Manics zwischen Pathos und Politik verloren gegangen wären, und sie in ein leichteres, persönlicheres Kleid gesteckt. To See a Friend in Tears zeigt dann die melancholische Seite, irgendwo zwischen Sehnsucht und resignierten Schulterzucken, während Say Hello to the Pope wieder treibend nach vorne geht. Es ist diese Mischung aus Gelassenheit und Energie, die das Album spannend macht. Natürlich, nicht jeder Song ist brillant. Manchmal rutscht die Platte ein wenig ins Belanglose ab. Aber sie bleibt immer hörenswert, weil sie nicht versucht, mehr zu sein, als sie ist. The Great Western ist kein Denkmal, sondern ein unerwartet sympathisches Stück Musik. Für mich funktioniert dieses Album sogar besser als vieles, was die Manic Street Preachers je veröffentlicht haben. Lockerer, zugänglicher und mit Songs, die man gerne wieder auflegt. Ein starkes Stück britischer Rock-Pop-Geschichte, das man nicht überhören sollte.
Ja, stimmt. Oh. Ist auf jeden Fall, also das gerade dieser Part mit der Befreiung könnte sogar hinhauen. weil es klingt wirklich lockerer. Es klingt wirklich und auch poppiger. Also es ist, es ist irgendwie charttauglicher und
Zugänglicher,
ja, absolut.
Ja, also die Manics sind, also ich, wie gesagt, ich finde die halt so, ja, ist okay. Also ich finde die gar nicht mies, aber ich finde die so, ich nichtze die, wie man so schön sagt. Es gibt einen Song, den finde ich fantastisch wegen seinem Text hier.
If you tolerate this,
your children will be next. Ne? Das ist halt ja, dieses Lied muss leider immer noch gespielt werden, obwohl schon 2043 ist. ne, also es ist halt wirklich einfach inhaltlich sehr gut. Aber das muss man halt auch mal sagen, es ist halt auch drückend und melancholisch und traurig.
Ja, klar, ja, natürlich. Oh, ja, ja.
Und das ist halt all das Great Western nicht. All das ist Great the Great Western nicht. Und ja, deswegen.
Das stimmt, das stimmt. Es gibt auch ein paar also wo, Dinger, wo ich immer noch denke, so, das könnte ich so mitsingen. Also Bad Boys and Painkillers ist, ja, ist ein cooler Song.
Ja.
Still a Long Way to Go finde ich auch sehr gut.
Ja.
Also es, ja.
Ja, also ich, also mein Lieblingssong, würde ich sagen, ist der Opener. It's No Way to Tell a Lie. Also es ist, ist nicht gut.
Das stimmt.
Und ja, also es ist halt auch angenehm, so, hat genau die richtige Länge. Also es hat so 40 Minuten, ist gut. Ich habe es leider nicht so viel hören können, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber ich habe es einmal so zu Hause gehört und dann noch zwei, dreimal im Auto und ist wirklich gut. Also
cool.
Weil ich hatte halt, als du gesagt hast, so, ja, das ist der Sänger von den Manic Street Preachers, hatte ich halt sowas, eben sowas Typisches erwartet wie, ich weiß nicht, es gibt, keine Ahnung, kennst du die Solo-Alben von, wie heißt der, Nikola Sakevic oder so? Also der Sänger von Millencolin.
Okay, okay.
Du magst die Stimme, glaube ich, nicht.
Nein.
Die Solo-Alben, nicht. Die Solo-Alben sind halt wirklich so, well, are you suicidal? I have a great song too.
Okay.
this is a great soundtrack if you want to kill yourself. Also, es ist einfach so traurig und so ist es ja halt oft, ne? Dann sagen halt die sagen ja so, ja, wir haben dieses große Bandgefüge und ich habe gedacht, ach, ich war einfach nur mal ich und meine Gitarre, das ist so und ja, von mir aus, aber ja. Und das ist es ja überhaupt nicht. Das ist ja der totale Gegenentwurf, das hier. Das ist cool. Deswegen, also man müsste eigentlich wahrscheinlich auch mal die Band loben oder die Session-Musiker. Weil der wird ja nicht alles selbst eingespielt haben.
Weiß ich nicht genau. Also ich denke mal vieles, weil der kann
das. Ja, also wahrscheinlich alle Seiteninstrumente, ne? Und
ja, also ja, genau. Also, aber wer ich glaube auch, der ist damit nicht wirklich getourt oder so, soweit ich weiß. Nee,
glaube ich auch
nicht. Aber.
Okay. Was haben wir? Dann bleiben jetzt noch POD und 59 Times the Pain. Schwierig. Ich mag POD halt wirklich gerne, aber es ist halt, wenn man so gar nicht mit dieser New Metal Zeugs, wenn man da so gar nicht drin war, ist es halt auch andererseits, du mochtest ja auch Incubus letztens, aber Incubus sind auch nicht so richtig New Metal. Und Payable und POD haben auch noch diese Christen-Anleihen. Ist echt schwer. Und wie, also ich mag auch Calling the Public sehr gerne. Ich sage POD.
Nee, immer noch nicht.
Ich ja komplett daneben, sehr gut.
Ja.
Das freut mich.
Also, 59 Times the Pain, Calling the Public, erstmal zur Band. 59 Times the Pain wurden 1992 in Fagerstars, Schweden gegründet, benannt durch einen Song von Husker Du. Mischte die Band Hardcore-Energie mit Punkrock-Melodien und wurde schnell Teil der legendären Burning Heart-Szene, die auch Acts wie Millencolin oder No Fun At All hervorbrachte. Die Kernbesetzung bestand aus Sänger, Gitarrist Magnus Lahnhedt, Gitarrist Niklas Lundgren, Bassist Michael Konradsson und Schlagzeuger Toni Virtanen. Anfangs gehörte auch Kai Kalliomäki zur Band. Ich butscher dann diesen Namen. Der jedoch früh ersetzt wurde. 1994 erschien mit Blind Anger and Hate das Debütalbum über Burning Hearts Record. Aufgenommen im Unisound Studio mit More Out of Today 1945 und der EP Even More Out Today etablierte sich die Band im europäischen Hardcore-Punk. 1997 folgte 20% of My Hand, das bereits deutlicher ihre Vorliebe für melodischeren Punk erkennen ließ. Der internationale Durchbruch gelang mit End of the Millennium 1999, das über Burning Heart und Epitaph veröffentlicht wurde und die Band auf Tourneen durch Europa und die USA führte. 2001 erschien Calling the Public, stilistisch geprägt von Einflüssen klassischer Punkbands wie The Clash. Ein deutlicher Bruch mit den raueren Frühwerken. Im selben Jahr gab die Band ihre Auflösung bekannt. Offizielle Gründe wurden nie genannt. Erst 2008 gab es zu einer einmaligen Reunion, kam es zu einer einmaligen Reunion beim belgischen Grotzrock Festival. Während von den meisten Mitgliedern wenig über musikalische Nachkarrieren bekannt ist, etablierte sich Magnus Lahnhedt als Produzent, Tontechniker und Fotograf. 59 Times the Pain bleiben ein Eckpfeiler der 90s Punk Rock und Hardcore-Szene Skandinaviens, politisch energiegeladen und untrennbar mit dem typischen Burning Heart Sound verbunden. Ihre Alben zwischen Hardcore-Schärfe und Punkrock-Melodie markieren eine Band, die in weniger als 10 Jahren eindrucksvoll ihren Stempel hinterließ. Also, zu den Kurzfacts zu Calling the Public. Erscheinungsdatum am 9. April 2001, das wäre der US-Release. Das Label Burning Heart Records Epitaph. Aufnahmeort Music-O-Matic Studio. Wo? Steht hier leider nicht. Zeitraum November 2000. Laufzeit ist 36 Minuten und 43 Sekunden. Verkaufszahlen, keine verlässlichen Daten verfügbar. Auszeichnungen, keine bekannten Auszeichnungen dokumentiert. Produzent Kent Norberg. Wer kennt ihn nicht?
Ist er nicht mit diesem doch, sein Vater spielt irgendwie bei Nackte Kanone mit. Da war irgendwas. Der neue Film ist super, guck dir den mal an, wenn du Zeit hast, das ist gut.
Hat er was mit Clark Kent zu tun? Nein,
doch. Jetzt Clark Kent Nordberg.
Ja, richtig.
Ja. Aber es ist wirklich, ich habe mich tot gesucht. Also man findet nichts über die Band. Es ist so dünn. Also findest wirklich gar nichts. Also so all das ist alles Fact-Check.
Ja,
es stimmt ist, alles, aber du findest halt nichts. Also es ist halt richtig krass. Die sind einfach weg. Aber ja, ich bin gespannt, was du zum Album zu sagen hast.
Ja, es ist mal wieder eine Kurzrezension, aber manchmal ist es kurz auch gut, wie Punk halt, ne? Ja, also manchmal braucht es nur 3 Akkorde und die Wahrheit. Das ist kein Glückskickspruch, es stimmt. Denn die schwedische Hardcore-Punk-Band 59 Times the Pain liefern mit ihrem letzten Album Calling the Public ein sehr herzerwärmendes Punk-Album aus, was lustigerweise stark an The Clash erinnert, ohne zu stark zu kopieren. Hand aufs Herz, The Clash kann man zwar versuchen zu kopieren, man kommt sowieso nie dran. Und so versuchen es 59 Times the Pain eventuell nur ein wenig, aber bleiben bei ihren Leisten. Ich habe dies beim Lauschen dieses Albums als äußerst angenehm empfunden, da die Songs keine Ohrwürmer sind, aber durchweg Seele und Herz haben. Das Album fühlte sich durchweg so an, als sei es wie dafür gemacht, eine Welttournee durch alle Kneipen und Bars zu machen. So intim fühlt es sich an, ohne je zu akustisch zu wirken. Es wird teilweise dreistimmig gegrölt, meist bleibt aber der Fokus auf Sänger Magnus Lahnhedt, der einen brillanten Job macht. Diese schöne Punkplatte kann man auch super im Hintergrund hören und das soll ein Kompliment sein.
Ja, freut mich. Also es ist halt wirklich so, also hier sind wir wirklich mal so richtige Perlentaucher irgendwie, weil das
absolut.
Kurz zur Genese, woher ich das Album kenne, 1999 oder 2000. Es gab noch die Popcom in Köln, ehemals, ich glaube die zweitgrößte Musikmesse der Welt. Ja, und angelehnt war das größte Musikfestival der Welt. Komplett irre, haben alle Welt vergessen. Aber es war tatsächlich so, es gab einfach von irgendwann bis 2002 oder so gab es halt so ein riesiges Musikfestival in Köln. Alle Genres, alles. Also war die ganze Stadt voller Bühnen. Es war fantastisch. Warst du bestimmt auch ein, zwei Mal, oder? Auf dem Ringfest.
Auf dem Ringfest?
Ja.
Nee, war ich nie. Leider.
Nie eins Live-Bühne, Viva-Bühne, Viva-2-Bühne. Krass. Okay. Krass. Nee. Okay. Das war richtig geil. Es gab immer im Neumarkt eine große Bühne und dann damals noch am Mediapark. Es war komplett irre jedenfalls, wie auch immer. Und da liefen halt auch immer so Promoter rum, die dir so CDs in die Hände gedrückt haben. Und das war fast immer, war das Grütze. Also fast immer waren das so Sachen, die er halt, wollte es halt nicht haben. Aber es gab eine CD von Burning Heart Records. Da waren 11 Songs drauf von diesem Label. War halt so eine Auswahl des Labels. Und okay. da war Millencolin drin, da war The Hives drauf und Raised Fist und noch paar andere und eben auch 59 Times the Pain. Und diese CD hat tatsächlich, also es ist, ich kann das nicht genug herauskriegen, wie krass diese Sampler-CD meinen weiteren Musikgeschmack ab dem Zeitpunkt noch geprägt hat, weil, ja, es ist wirklich krass, also da waren auch hier International Noise Conspiracy war da drauf, also wirklich einfach so Scandinavias Finest oder Sweden's Finest, war richtig geil. Ich hab die nicht mehr, ich kotze und ich finde sie auch nicht, also ich habe mal gegoogelt, schade. So ja, Burning Heart Sampler, irgendwas, ich hätte sie gerne mal wieder, einfach nur um sie zu haben. Und wie gesagt, da war halt auch ein Song davon drauf. Ich glaube, es war sogar Calling the Public. Und dann habe ich mir halt irgendwie die CD geholt und habe gesagt, das ist ja mega geil, das ist halt voll cool. Aber das war das letzte Album der Band. Das war's. Also man hat einfach nie wieder davon gehört. Also es ist einfach richtig weird. Und also ich finde, es ist wirklich fantastisch. Es ist auch ein bisschen, es ist halt nicht so gut gealtert, ne? Also, aber für mich als 14-, 15-Jährigen war das halt so, krass. Weil, wie du schon sagst, so, es ist halt, es klaut irgendwie überall ein bisschen was zusammen. Es ist nicht sehr originell. Und es ist halt auch sehr anders als die anderen Alben vorher. Die finde ich nicht so gut. Also das ist halt,
das weiß ich ja nicht, aber,
genau,
aber ich fand, mir ist natürlich aufgefallen, dass der Sound von The Clash, ich sag mal, nahezu kopiert wird. Aber was man nicht kopieren kann, ist halt dieses Herz.
Das
kann man nicht kopieren. Das muss ja von einem selber kommen. Und das haben die geschafft.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es die halt nicht mehr gibt in dem Sinne, ne? Weil die hatten halt Spaß und haben das auch gerne gemacht und alles super. Und dann kam halt dieser Punkt, so, ja, wir könnten das jetzt kommerziell machen, wir könnten das jetzt kommerzialisieren, aber dann geht halt das und dies und jenes damit einher. Haben wir darauf Bock? Haben wir darauf keinen Bock? Das ist ein bisschen so wie, also, ich will auf was hinaus, deswegen, George R. Martin, wenn du so Interviews mit dem siehst, der wirkt richtig unzufrieden, der wirkt richtig angepisst. Der hat aus unserer Perspektive, hat er den coolsten Job aller Zeiten. Ich meine, er kriegt Geld dafür, Geschichten aufzuschreiben und Geschichten, die er sich ausgedacht hat, und Leute wollen das lesen. Das ist ja richtig geil. Aber ab dem Moment, an dem deine Kunst dein Job wird, geht das dein richtiger Fulltime 100%, das ist jetzt dein Job, geht das halt mit Verpflichtungen einher. Dann kommen halt Dinge wie Deadlines. Dann kommen halt Dinge wie, wir wollen jetzt langsam hier auch mal ein bisschen was mitreden, weil wir haben dir einen Vorschuss gezahlt, ne? Und ich glaube, dass denen das bewusst war und die darauf keinen Bock hatten. Und die sagen so, nee, dann lassen wir's. Wir können auch, ich kann auch weiter als Elektriker arbeiten, ist gut, passt schon.
Das ist schon sehr lustig, dass du eine Punkband, die quasi, wenn sie wollten, pro Jahr ein Album mal raushauen könnten, mit George R. Martin vergleichst. So.
mir ist nichts anderes eingefallen, aber das ist. Bei George R. Martin ist es halt so plakativ, weil da siehst du es halt richtig, ne? Der hat halt, weil er Bock hatte, diese Bücher geschrieben, und die sind so erfolgreich geworden, dass er das jetzt hasst, offenbar, weil sonst wird er das ja mal fertig machen.
Ja, vielleicht hat der Mann sich auch irgendwie in ausgeschrieben.
Ja, natürlich. Ey, gibt tausend Gründe. Ich
vereinfache Writers Block des Todes. Ich habe doch keine Ahnung.
Und das bei Game of Thrones, wo doch sonst keiner stirbt.
Ja, ich meine, der hat ja auch irgendwie die Rechte verkauft an HBO und beklagt sich dann darüber, dass sie den scheiß Ende schreiben. Irgendwas ist da faul.
So. Ja, es ist genau wie du sagst. Also die Bücher, ich habe die, nachdem die Serie zu Ende war, habe ich dann die Bücher auch mal als Hörbuch alle gehört und das ist völlig klar, dass er da nicht rauskommt. Also die letzten zwei Bücher waren auch schon nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso die Leute das alle so verdrängen. Die letzten zwei Bücher waren auch schon nicht mehr so gut. Und der hat halt so viele Türen aufgemacht. Ich wüsste auch nicht, wie man das zu Ende bringen soll. Das ist und damit um wieder die Qualität von 1-3. Wie viele Bücher? 5 oder 6? Keine Ahnung. Aber die letzten, also. Ja, genau, es ist genau das, was du sagst. Der hat sich in einen ausgeschrieben, also der hat den Plot und die Figuren an eine Position gebracht, von der er nicht weiß, wie er das auflösen soll. Und die Fernsehmacher auch nicht, deswegen haben sie es halt ganz billig aufgelöst. Ja. Egal, das ist Sechs aus dem Glas, der Buchpodcast. Ja. So, sollen wir über The Clash reden?
Ja, sehr gern.
Alles klar, dann erstmal über die Band selber. The Clash waren eine britische Punkrock-Band, die 1976 in London gegründet wurde. Die klassische Besetzung bestand aus Joe Strummer, Gesang und Rhythmusgitarre, Mick Jones, Leadgitarre und Gesang, Paul Simonon, Bass und Topper Heaton am Schlagzeug. Gemeinsam mit den Sex Pistols und den The Damned gelten sie als wichtigste Vertreter der ersten Welle des britischen Punk. Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen erweiterten The Clash den engen Punk-Sound früh um Elemente aus Reggae, Ska, Dub, Rockabilly und später Funk und Hip-Hop. Schon ihr selbstbetiteltes Debütalbum The Clash 1977 wurde für seine Energie und politischen Texte gelobt. Mit London Calling 1979 gelang ihnen ein Meilenstein der Rockgeschichte. Das Doppelalbum verband gesellschaftskritische Themen mit stilistischer Vielfalt und wurde 2003 vom Rolling Stone zum besten Album der 1980er gekürt, obwohl es Ende 1979 erschien. 1982 folgte mit Combat Rock der kommerzielle Höhepunkt. Die Singles Should I Stay or Should I Go und Rock the Casbah brachten The Clash internationalen Charterfolg, besonders in den USA. Doch interne Spannungen, Drogenprobleme und Heathens Ausstieg schwächten die Band. Nach dem weniger erfolgreichen Cut the Crap 1985 lösten sich The Clash auf. Ihr Erbe blieb enorm. The Clash standen für eine Verbindung von rebellischem Punk-Ethos, politischem Engagement und musikalischer Offenheit. Sie beeinflussten unzählige Bands, von U2 über R.E.M. bis hin zu The Libertines und gelten als Bindeglied zwischen Punk und dem späteren Alternative Rock. Joe Strummer starb 2002 überraschend an einem Herzfehler, nur wenige Monate bevor The Clash in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Trotz ihrer vergleichsweise kurzen Karriere gehören sie bis heute zu den einflussreichsten Rockbands des 20. Jahrhunderts. Erscheinungsdatum: 14. Dezember 1979 UK, Januar 1980 USA. Erschienen ist es auf CBS Records bzw. Epic Records. Produziert hat es Guy Stevens. Es wurde aufgenommen in den Wessex Sound Studios in London zwischen August und November 1979. Es dauert 65 Minuten und 7 Sekunden. Es erreichte Platz 9 der UK-Charts und Platz 27 der US-Charts. Es wurde über 5 Millionen Mal weltweit verkauft. Damit Doppelplatin in UK, Platin in USA, vielfach in besten Listen, unter anderem Rolling Stone, Platz 8 der 500 Greatest Albums of All Time, Stand 2020. Besonderheiten, Titeltrack London Calling sowie Train in Vain wurden zu Klassikern. Coverfoto zählt zu den ikonischen Rockbildern. Wobei, das ist ja eine Anspielung auf ein Elvis-Album, oder?
Ja, aber eher der Schriftzug.
Also genau, der Schriftzug, nicht das Bild, sondern die Schrift. Okay.
Genau.
So, meine Review. We're all clashing off the shoulders of giants. Oder so ähnlich. Ich liebe Punk und Punkrock. Sozialisiert wurde ich Mitte der 90er mit dem zu dieser Zeit in Deutschland unfassbar populären Punk aus der kalifornischen Bay Area. Green Day, The Offspring, Pennywise, Bad Religion, Social Distortion, das war meine Welt. Als ich meinem Onkel davon erzählte, sagte er nur, ja, ganz nett, aber ich bevorzuge The Clash. Das ist Punk. Er drückte mir London Calling und Combat Rock in die Hand. Ich hörte rein, schüttelte aber den Kopf und sagte, was Teenager ebenso sagen. Das ist kein Punk. Das ist okay, aber es ist kein Punk. Ja, die Strafe der späten Geburt. Aber ganz so Unrecht hatte der kleine Besserwisser von damals dann vielleicht doch nicht. Denn The Clash wurden zwar zeitgenössisch als Punkband abgestempelt, doch London Calling ist eigentlich schon der Gegenentwurf zu den engen Genregrenzen. In welchem Universum machen The Clash und die Sex Pistols die gleiche Musik? Dieses Album ist ein Manifest der Freiheit. Ein wilder Cocktail, der alles zusammenrührt, was die Band interessant fand. Mit Guns of Brixton, Wrong Emboyo oder Revolution Rock bekommt man lupenreinen Ska-Punk geliefert. Rudy Can't Fall ist ein seltsames, aber unfassbar eingängiges Gemisch aus Reggae-Vibes und Fußballgesängen? Jimmy Jazz driftet in psychedelische Gefilde ab. Und so geht es weiter. All Killer, No Filler. Das Beeindruckende, London Calling klingt dabei nicht nach Patchwork, sondern nach Vision. Alles wirkt schlüssig, alles gehört zusammen. Und genau das macht die Platte so groß. Sie beweist, dass Punk nicht in drei Akkorden gefangen bleiben muss, sondern ein Sprungbrett sein kann. Hinein in Ska, Rockabilly, Reggae, Soul oder was auch immer den Clashern gerade einfiel. Heute verstehe ich, warum London Calling ein Eckstein der Musikgeschichte ist. Es ist kein Punk im engen Sinne. Es ist größer. Ein Album, das Türen aufstößt und zeigt, wie grenzenlos Musik sein kann. The Clash wollten nie nur eine Szene bedienen. Sie haben Punk geöffnet und zu etwas Größerem gemacht.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja. Als ich das Album das erste Mal gehört habe, also wie gesagt, ich habe das erste Mal vor 20, 30 Jahren gehört. Wie alt, was haben wir jetzt für das? Boah, fuck, ey, vor 30 Jahren. Also irgendwie vor 30 Jahren. Und ich fand es halt wirklich so, ja, weiß nicht, das ist so langsam. Und was sollen diese Trompeten? So, ja, ist, ne, wie halt so.
Ja, es ist schon sehr ska-lastig, ja, das stimmt.
Und dann habe ich das halt, also ich kannte natürlich London Calling und der Rausschmeißer ist auch super bekannt. Wie heißt es nochmal?
Revolution Rock, ja.
Nein. Der Rausschmeißer ist, oh Gott, das ist so ganz ruhig. Train in Vain,
ja.
Genau. So, die kannte ich halt beim Hören. Und natürlich hier Rock the Casbah und Should I Stay or Should I Go, das kannte ich halt alles, ne? Das brauchst du ja auch als DJ einfach, sonst kommst du nicht durch. Should I Stay or Should I Go ist so ein brauchst du halt. Aber ich habe das Album tatsächlich so komplett nie durchgehört, weil ich halt immer gedacht habe, ja, weiß nicht, verstehe den Hype nicht. Und habe es tatsächlich jetzt das erste Mal komplett gehört und war beim ersten Hören auch so, boah, was hat der Markus mir da wieder gegeben? Ey, das ist ja über eine Stunde lang, was soll denn das? Und es klingt alles gleich, das ist doch scheiße. Und dann habe ich es nochmal gehört und so, nein, das ist Quatsch, das steht mir drin, habe ich es nochmal gehört und nochmal. Und dann ist mir das halt auch klar geworden, das ist halt Proto alles Mögliche. Also das ist, also die greifen so viel, also naja, die sind jetzt nicht ihrer Zeit voraus, das ist ja immer Quatsch. Also niemand lebt seiner Zeit voraus. Aber die waren so einflussreich. Also du hörst halt so vieles bei The Clash dann, von dem du dachtest, dass es irgendwer anderes erfunden hätte. Überspitzt gesagt. Das ist so, wie wenn du das erste Mal von Kurosawa die Sieben Samurai guckst. Da denkst du auch die ganze Zeit, ach, da ist die Szene her. Ach, da hat George Lucas das geklaut. Ach, da hat Tarantino das geklaut. Also, und genauso ist es halt ein bisschen dann mit London Calling, wo du halt denkst, ach, krass. So.
Ja, das ist dieses Gefühl von so einer Ursuppe. Du schlürfst gerade die Ursuppe. Du bist an der Quelle gerade.
Ist aber trotzdem
wahrscheinlich
noch.
Wahrscheinlich hat die Quelle noch 1000 andere Quellen, die wir noch nicht kennen. Also
Quellenlage diffus.
Richtig. Ja, genau. Also, weil die sind ja wieder, also ich meine, Künstler sind ja wieder von anderen Künstlern
Absolut, everything's
und so weiter und so. Ja, eben, genau. Ja. Aber nee, aber ich bin immer wieder fasziniert davon, wie ich ich habe gerade die Titelliste vor mir, was für geile Tracks da drauf sind. Das ist einfach unglaublich. Also es ist einfach ultra lang, das Album, das stimmt. Aber es sind aber auch, es ist also wirklich ein Banger nach dem anderen drauf. Es ist wirklich, ich meine, mancher Song gefällt mir weniger gut als der andere, aber die sind alle gut. Also, und nebenbei, bezüglich dass das bestimmte Songs auch andere Bands irgendwie beeinflusst haben, ist dir was aufgefallen? Das Intro von Guns of Brixton? Das hat nicht mal Massive Attack mal eben so gecovert.
Okay. In welchem Song? Also du meinst, die haben es gesampelt, oder?
Gesampelt, ja. Okay. Es war auf jeden Fall auf einer Riesensingle. Ich mir fällt's nicht mehr ein. Aber google mal danach, also Guns of Brixton und Massive Attack, dann kommst du. Warte, ich google selber. Ich weiß
auch. Hier guckt der Chef noch selbst.
Okay.
So, dass ich nur weiß, dass ich die. Oder Brainfart? Oder?
Ist Quatsch, nee, was du erzählt hast. Ich hab keinen Quatsch erzählt.
Wir reichen das nach. Lass mal weitermachen.
Ja. Okay. komisch. Also ich hätte schwören können. Ja, egal. Aber jedenfalls, ich finde es auf jeden Fall ein grandioses Album, was mit Sicherheit in meinen Top 20 landen würde.
Ja, es ist richtig gut. Also ich war halt wirklich erstaunt dann so beim erneuten Hören. Das ist wirklich doch so, ja, einfach für seine Zeit halt wirklich unfassbar divers ist. Also es ist richtig krass.
Ja, genau. Ja. Das ist okay, gut, kommen wir zur
dann
POD.
Reden wir jetzt über Payable on Death.
Richtig, genau. Erstmal zum Albumtitel Satellite, also POD Satellite. Darum geht's. Zur Band POD oder Payable on Death ist eine US-amerikanische Rockband aus San Diego, Kalifornien, die 1992 gegründet wurde. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus Sonny Sandoval am Gesang, Marcos Curiel an der Gitarre, Tra Daniels am Bass und Woof, was sind das für Vornamen? Sorry. Woof Bernardo am Schlagzeug. Bis heute bildet dieses Quartett den Kern der Band, auch wenn Curiel zwischen 2003 und 2006 kurzzeitig durch Jason Truby ersetzt wurde. Musikalisch verbindet POD Elemente aus New Metal, Alternative Rock, Punk, Hip-Hop und Reggae. Ihre christlich geprägten Texte und positive Botschaften hoben sie früh von anderen Bands der Szene ab. Erste Aufmerksamkeit erlangten sie mit Independent-Veröffentlichungen wie Snuff the Punk 1994 und Brown 1996, bevor sie 1998 bei Atlantic Records unterschrieben. Der internationale Durchbruch gelang 1999 mit dem Album The Fundamental Elements of Southtown, das Platin-Status erreichte. Noch erfolgreicher wurde der Nachfolger Satellite 2001, der mit Hits wie Alive, Youth of the Nation und Boom weltweit hohe Chartplatzierungen erreichte und sich über 3 Millionen Mal verkaufte. In den folgenden Jahren veröffentlichte die Band weitere Alben, darunter Payable on Death 2003, Testify 2006 und When Angels and Serpents Dance 2008. Nach einer Phase geringerer Präsenz kehrte die Band 2012 mit Murdered Love zurück. Es folgte The Awakening 2015 und Circles 2018, die stilistisch zwischen ihrem typischen New Metal Sound und experimentelleren Ansätzen pendelten. POD tourten weltweit mit Größen wie Korn, Linkin Park und System of a Down und zählten zu den prägendsten Bands der New Metal Era um die Jahrtausendwende. Trotz wechselnder Trends blieben sie über Jahrzehnte aktiv und werden für ihre energiegeladenen Live-Auftritte geschätzt. Mit über 10 Millionen verkauften Alben weltweit sind POD eine der erfolgreichsten christlich geprägten Rockbands und ein fester Bestandteil der Alternative- und Metal-Szene. Nun zu den Kurzfacts. Es ist das vierte Studioalbum namens Satellite von POD, am 11. September 2001 erschienen. Das finde ich ein bisschen hart, aber ja gut, das war auch nur ein Tag in der Weltgeschichte. Oder auch nicht. Ja. At Label Atlantic Records, Produzenten Howard Benson, Aufnahmeort Bay 7 Studios, Valley Village in Kalifornien. Aufnahmezeitraum 2000 und 2001, Laufzeit 63 Minuten 45 Sekunden. Genre New Metal, Alternative Metal, Rap Metal. Ich würde noch hinzufügen, ein bisschen Reggae. Chartplatzierungen, Platz 6 der US Billboard 200, hohe Platzierung weltweit. Über 7 Millionen Exemplare weltweit. Singles Alive, Youth of a Nation, Boom und Satellite. Auszeichnungen, mehrfach Platin in USA, Grammy-Nominierungen für Alive und Youth of a Nation. Nun zu meiner Kritik. POD, die christliche New Metal Band. So, dachte ich mir. Tja, nach all den Jahren ist nur so viel bei mir hängen geblieben. Dann drückte ich auf Play und hörte mir Satellite an. Ich kann nur sagen, heilige Kanonenkugel. Das Album hat ja mehr Hits, als der Mann am Kiosk Geschmacksrichtungen an E-Zigaretten hat. Die ersten 6 Tracks saß ich da und dachte nur, ja, den kenne ich, der ist auch von POD, krass. Dann kommt Boom und ich verstehe so langsam, dass ich hier eine Perle des New Metals höre. Vielleicht auch ein unterschätztes Werk. Nach dem Home Run aus Set It Off, Alive, Boom, Youth of the Nation und Satellite betrete ich erstmals Neuland. Aber hier wird es gleichsam hart, eingängig und verspielt zugleich. POD holen mit Ike Maus einen Reggae-Künstler ins Boot und hauen eine Melange aus Ska und Metal raus, die sich gewaschen hat. Der Rest des Albums ist ebenfalls durchgängig vom Herrn da oben abgesegnet. Es ist ein Meisterwerk des Arrangements, da POD so souverän durch dieses Album voller Hits, ruhigen Passagen und ausgeflippter Party manövrieren, dass es eine helle Freude ist. Am Ende kommt mit Portray noch der wohlverdiente Rausschmeißer aus dem Album, der wie eine Visitenkarte daherkommt. Hat's dir das gefallen? Dann hör es gleich nochmal.
Ja, freut mich. Also, ja, es ist auch wirklich fantastisch gealtert, finde ich. Also, genau, also die ersten, zwischen Youth of the Nation und Satellite ist ja noch dieses Instrumental.
Genau, das ist so ein
Interlude,
ja, irgendwie sowas, ja.
Genau, aber das ist auch irgendwie, das fühlt sich auch an wie einfach ein sehr langes, ruhigeres Outro von Youth of the Nation.
Outro, was auch immer, ja.
Intro, genau, ja. Outro, also ja, genau, es hat so ein
Instrumental dazwischen. Irgendwas, ja, genau.
Aber ja, also die ersten 6 Songs, wenn man dann so will, sind halt Banger. Also, und auch
ja,
wie oft einfach Boom in allen möglichen Filmen auftaucht. Immer noch. Also, du hast irgendwie so eine Action-Szene, die irgendwie, oder eine Serie oder so, wo irgendwas gerade in die Luft fliegt oder so.
Ja, ich finde auch, das Besondere an diesen 6 Songs ist irgendwie, dass die alle anders klingen.
Ja?
Also, es ist verrückt, aber also man erkennt schon die Band irgendwie wieder, aber klar, die versuchen, die Songs sind grundverschieden konzipiert, ja, und grundverschieden, ja, irgendwie von, ja, der Idee her. Und das macht das Ganze so frisch irgendwie. Also.
Ja. Set It Off ist halt wirklich so eine harte Hau drauf Metal, New Metal Nummer, ne, so Set It Off, pff, right, fast so ein bisschen wie, geht fast so in die Richtung Hardcore, so Boys That's Fire.
Ja.
Alive ist so hymnisch, ein bisschen,
ja, genau,
fast wie Pearl Jam's Alive, ne, also es hat so eine,
ja,
Hymne.
Ja, ja,
nein, nur im Stil so, I feel so alive.
Stimmt.
Aber es ist halt wirklich, ja, so hymnisch. Boom ist dann so ein, fast so eine Art Party-Track, wenn man so will.
Ja.
Youth of the Nation, ja, ist so ruhige, conscious Rock, irgendwas.
Ja, aber auch so hymnisch ein bisschen. Ne?
Auch, also, ja, schon.
Aber auch anders wieder. Ja,
auch recht. Anders. Und also es ist wirklich, und ich finde tatsächlich die zweite Hälfte des Albums, ich finde die auch super gut, aber die ist halt auch sehr artsy. Also muss man sich echt drauf einlassen. Ja, also ich finde es super, ist, richtig geil.
Mir hat's gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ich habe jetzt nicht so auf die Texte geachtet, aber beim Hören,
ja,
also ist mir teilweise aufgefallen, dass der, wenn der dann manchmal der Sänger halt so rappt, dann ist das manchmal schon so, ich reim dich oder ich fress
ja,
dich.
Ja.
So, es ist so ein bisschen so, das könnte, glaube ich, jeder Rapper irgendwie in der Schulpause machen. Also, ja, sorry, aber es ist wirklich so.
Nee, du hast absolut recht. Also das zieht sich durch den gesamten Nu Metal. Also fast alle Nu Metal Bands sind musikalisch sehr viel besser als ihr Ruf. Also allein, also Limp Bizkit wird ja immer so billig. Alter, Limp Bizkit ist rein musikalisch. Das Schlagzeugspiel ist so nicht von dieser Welt. Also da sind so viele Ghost Notes und die Basslinien und alles. Also die wissen richtig, was sie tun. Mhm. Also die Musik, rein musikalisch ist das technisch deutlich anspruchsvoller, als alle immer denken. So, das ist ja 4 Minuten das gleiche Riff wiederholt. Nein, ist nicht. Und textlich sind die Texte noch viel schlimmer als ihr Ruf. Also das ist wirklich so, das, also die sind, im Idealfall sind sie halt egal, aber diese ganzen, also es gibt so Ausnahmen, so Linkin Park hatten schon ganz gute Texte, aber es ist wirklich Limp Bizkit, lausige Texte, POD ziemlich lausig, Incubus auch so, naja, also
ja, es ist aber alles, aber bei Limp Bizkit ist es ja noch so verschmerzen, weil die nehmen sich ja wirklich nicht ernst. Das ist ja egal, was sie singen.
Die nehmen sich überhaupt nicht ernst.
Ja, also bei POD, wie gesagt, habe ich nicht so tierisch auf geachtet. Mir ist aufgefallen, dass es schon manchmal christlich wird und manchmal halt so, ja, so von wegen weltverbesserisch und so, denkst du so, okay, geschenkt, ja. Es ist ja auch wiederum, man muss ja mal so sehen, es ist ja auch mal eine andere Seite der Medaille, wenn man einfach mal so eine Band hat. Und
ja,
es gibt genügend Bands, die irgendwie sagen so, hey, was weiß ich, ist übertrieben gesagt, so Hail Satan oder so.
Ja, ja, keine Ahnung. Ist auch bekloppt, ja.
Ja, und ich finde das, man muss jetzt auch nicht so in Extrem denken, aber es ist halt okay.
Also es hat halt in den USA, das muss man sich immer vor Augen führen, das ist halt, in Europa ist das halt überhaupt kein Faktor, aber in den USA, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in den 90ern, in den 2000ern auch so, war es tatsächlich auch immer noch ein wirtschaftlicher Faktor, ob du böse Worte benutzt oder nicht. Das war, einerseits war das ein bisschen Werbung, dieses Parental Advisory Label, das war so ein bisschen Werbung, hat aber je nach Region, in der du was verkaufen willst, hat das halt deinen Absatzmarkt massiv eingeschränkt, weil eben große Ketten solche Alben nicht ins Regal gestellt haben. Die haben die verkauft unter der Ladentheke, musstest du halt irgendwie nachfragen, aber die haben die halt nicht ins Regal gestellt. Das heißt, wenn du halt einfach nur mal gesagt hast, okay, lass mal fuck, shit, bitch, lass das mal alles weg, dann hast du halt, kannst halt mehr Sachen verkaufen, kannst halt einfach, hast dann eine größere Zielgruppe, mehr Markt, kannst verkaufen. Und das ist halt immer dieses, was bei so vielen von diesen Christenbands so ein bisschen mitschwingt. So klar ist das jetzt auch keine verwerfliche Botschaft, einfach mal zu sagen, hey, seid doch mal alle nett zueinander, so liebe deinen Nächsten und so weiter. Aber man denkt halt oft genug so, ja, Alter, aber das machst du ja auch nur fürs Geld. Also deine eigenen Werte sind ja völlig andere. Also du betrügst ja trotzdem deine Frau und nimmst Drogen und alles Mögliche. Und das macht halt viele von diesen Christen-Rockbands dann doch immer sehr unsympathisch. Also ich finde, Creed ist da halt auch ein ganz gutes Beispiel, ne? Weil irgendwann haben die ja auch gesagt, so, ey, lass den Typen rauswerfen, Alter, das geht mir so auf den Sack mit dieser Christenscheiße. Der ist nicht so und der labert hier nur.
Ja, wenn,
und das ist halt, ich sag mal, immer so ein bisschen,
wenn das die Religion generell, das gilt für alles, wenn dieses, das Konzept von Religion irgendwie dein Leben bestimmt oder deine Band bestimmt, dann läuft ja irgendwas falsch.
Also, ja.
Ja. Ja, also wenn du aber sagst, wir sind eine christliche Band und wir haben ab und zu mal christliche Inhalte in unseren Texten, was ist daran falsch?
Also, ja, also genau.
Verstehst du,
also,
was ich meine? So,
das ja, ist, ja, ich habe das, also das ist auch total krass, also ganz viele Bands, die in Europa so verhältnismäßig erfolgreich sind, von denen weiß das europäische Publikum auch gar nicht, dass die da in diesem Christenrock, Christenmetal drin sind.
Ja.
Kennst du Skillet?
Nee. Kenne ich nicht.
Ist, wird dir, glaube ich, auch nicht gefallen. Ist so mittelgut. Also ist, glaube ich, nichts im Glas, soweit ich weiß. Die sind halt in den USA, sind die halt so ein Riesending so auf Christen-Metal-Festivals. Hier in Deutschland spielen die halt bei Rock am Ring oder bei Wacken oder so, spielen die halt einfach als eine von ganz vielen Metal-Bands. Bei Wacken würden die, glaube ich, nicht spielen. Aber du verstehst, was ich sagen will, ne?
Ja, ja, klar.
Oder Under Oath, das ist so eine Metalcore-Band.
Den Namen habe ich schon gehört, ja.
Und das ist halt auch so Christen-Metal-Rock. Und ja, aber das ist halt egal, ne, weil ja, in Europa, also allein auch wegen der Sprachbarriere hören ja viele auch immer erst in zweiter Instanz zu. Aber ja, von mir aus. Ja, Andi Gläser.
Ja.
Wir müssen wirklich langsam mal auffüllen. Du hast zuletzt vorgestellt, ja, dann ziehe ich mal als erster. So, warte, ich muss die alten Zettel wegwerfen, dass sich das nicht vermischt. So, die haben wir. So, boah, ich habe. Ah, da hatten wir es doch eben. Massive Attack, Mezzanine.
Ja, vielleicht kann man da nochmal den Fact-Check machen.
Ja, ich werde das rausfinden. Das kriegen wir hin. So, was hast du gezogen?
Ich habe Anti-Flag Underground Network.
Sehr gut. Ja, ist die Frage, ob wir noch über Anti-Flag reden wollen.
Warum?
Aber ich glaube, der Gitarrist oder so, also die haben sich auch aufgelöst, der Gitarrist wurde gemietut. Und die haben sich wirklich, also eine Woche dann, ein Tag oder so, haben die sich aufgelöst und ja, müssen wir mal gucken. Aber das Album ist Jahre vor dem ersten Fall erschienen, also ist auch nicht so. Ne? Aber es ist in Anbetracht dessen, was das für eine Band war, ist es eigentlich nochmal besonders ekelhaft, dass so einer auch sowas macht. Okay, so, ich habe hier noch, was habe ich noch? Tool, Vier Inoculum. Sehr schön.
Ja, schön.
So.
Dann habe ich noch Papa Roach in Fest.
Ah, endlich. Wird doch mal Zeit. So langsam kriegst du hier ganz viel Nu Metal mit. Papa Roach ist auch so, die Texte sind so, oh, cut my life into pieces.
Ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch mehr kenne als das.
Ja, doch, auch auf jeden Fall. Ich glaube schon noch. So, und dann habe ich hier noch Foo Fighters, Wasting Light. Wir hatten Foo Fighters, ich glaube, aber Wasting Light hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee.
Ja.
Okay, was hast du noch?
Ich habe The Midnight Ghost Train.
Oh,
Cypress
sehr schön.
Avenue.
Gibt es leider nicht mehr, glaube ich, wirst du lieben.
Cool.
Cypress Avenue. Okay, haben wir. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, geht auf Konzerte, kommt zur Lachmuschel, hört ganz viel Musik. Markus, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitteilen?
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und spart noch ein bisschen Geld wegen Konzerten. Es wird immer teurer.
Ja, aber echt. Okay, bis dann.
Ja,
tschüss.
Bis dann. Ciao.